Liebe Geschwister, schön euch zu sehen, schön bei euch zu sein. Guten Morgen allen denen, denen ich nicht persönlich die Hand geben konnte. Jan-Christian hat uns als Familie ja schon gut vorgestellt. Ich bin eigentlich ein Warener, dort geboren, immer so in Südwestmecklenburg, dann umhergezogen. Und dann hat es mich über die Bibelschule in Marburg, das Bibelseminar, nach Leipzig verschlagen, wo meine Frau damals studiert hat. Und so sind wir nach Leipzig gekommen, auch in die Gemeindearbeit in Schkeuditz. Genau, Pastoralreferent mittlerweile dort seit 5 Jahren. Und meine Frau, die eigentlich aus Göttingen stammt, zumindest dort geboren ist, ist in Lübeck und Schwerin aufgewachsen. Und das führte auch dazu, dass unsere Elternhäuser jetzt in Schwerin und in Parchim oder Slate sind. Slate ist manch einem ja ein Begriff, schon von langer Zeit. Als ich gerade vor dem Gottesdienst noch mit Jan-Christian gesprochen habe, stellte sich heraus, dass Michael vor 2 Wochen genau über denselben Text auch schon mit euch nachgedacht hat. Aber Michael und ich haben uns verständigt, dass das kein Problem ist. Weil Michael und ich sind ja sehr unterschiedlich, auch wenn wir auf gewisse Art und Weise natürlich im Geiste verbunden Brüder sind und auch beide irgendwie einen seelsorgerlichen Charakter haben, so bin ich sicher, dass Gott uns auch heute Morgen auf eine ganz andere Art und Weise diesen Text auch nochmal neu wichtig macht und uns vielleicht auch neue Sachen wichtig macht oder Dinge, die ihr vor 2 Wochen gehört habt und nochmal verfestigt werden. Das wäre wunderbar. Auch wenn ihr es vor 2 Wochen schon gehört habt, möchte ich euch das Gleichnis nochmal vorlesen. Ich möchte euch das Gleichnis nochmal vorlesen, auch wenn ihr es alle oder viele von euch kennen oder gut kennen. Aber damit euch alles nochmal ins Gedächtnis gerufen wird, es ist ja schließlich schon 3 Wochen her. Lukas 15, ab Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte 2 Söhne und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ich vermute, die meisten von euch kennen dieses Gleichnis gut. Wer es vielleicht nicht gut kannte, der kennt es seit 3 Wochen gut, weil ich denke, Michaels Predigt war sehr ausführlich und sehr tief. Das Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn. Dieses Gleichnis begegnet einem ja schon sehr früh, zum Beispiel im Kindergottesdienst, wenn man, ich sag mal, christlich sozialisiert aufgewachsen ist. Aber selbst wenn nicht, kommt es einem ja auch außerhalb einer Gemeinde immer mal irgendwie, ja, ich sag mal, vor. Zum Beispiel Rembrandt malte ein sehr berühmtes Gemälde über dieses Gleichnis. Oder auch in der Philosophie sorgt diese Parabel immer wieder für Gesprächsstoff. Und die Aussage scheint klar zu sein, jeder Mensch, egal mit welcher Vorgeschichte, darf zum liebenden Vater, zu Gott kommen, denn er freut sich über einen Sünder, der umkehrt. Um allerdings zu verstehen, was Jesus mit diesem Gleichnis wirklich ausdrücken will, muss man zuerst einmal schauen, das haben wir eben schon gehört, in welcher Situation er es erzählt. Kontext, Kontext, Kontext. Er erzählt nämlich nicht nur dieses Gleichnis, sondern insgesamt 3. Und die folgen alle 3 direkt hintereinander, vermutlich in genau derselben Situation. Und zwar hatten sich Pharisäer über Jesus beschwert. Die waren damals ja die geistliche Elite des Volkes Israel. Sie kannten sich hervorragend in der Heiligen Schrift aus und sie waren eifrig bemüht, das Wort Gottes komplett einzuhalten mit allen Geboten. Ihnen war es sehr wichtig, dass Gottes Wille auch wirklich getan wurde unter den Kindern Israels. Und dabei schlugen sie manchmal, lesen wir häufiger in der Bibel, auch etwas über die Stränge. Denn wenn man an sich selbst einen enorm hohen Anspruch hat, dann kann das ja auch dazu führen, oder man neigt manchmal dazu, diesen Maßstab eben auch an andere zu legen. Und das wiederum kann schnell dazu führen, dass man andere für ihr Fehlverhalten, ich sag mal, verurteilt. Oder zumindest unbarmherzig mit ihnen umgeht. Längst nicht alle Pharisäer waren so, aber eben manche. Und diese hatten sich über Jesus beschwert. Und das lesen wir ganz am Anfang von Lukas 15, weil er sich mit Zöllnern und Sündern abgab. Die Zöllner waren ja sehr, sehr unbeliebt, denn sie unterstützten durch ihren Dienst die Besatzermacht Rom, die von einem Kaiser regiert wurde, der sich selbst als Gott gleich oder zumindest als Sohn der Götter verehren ließ. Und das war für die Juden natürlich mehrfach ein Problem. Das gelobte Land, welches Gott seinem Volk selbst gegeben hatte, wurde mittlerweile von Heiden regiert. Die Zöllner unterstützten durch ihren Beruf aber auch die geistlichen Führer des Volkes Israel, die, wenn wir in die Bibel schauen, schon lange nicht mehr das taten, was Gott durch sein Wort eigentlich ihn befohlen hatte. Eigentlich sollte ja jede Familie und jeder Stamm des Volkes eigenes Land haben und dadurch sich selbst auch versorgen können. Aber zur Zeit Jesu gab es schon lange auch Großgrundbesitzer und Menschen, die für diese Großgrundbesitzer gearbeitet haben. Und die Zöllner unterstützten ja indirekt diese Fehlentwicklung durch ihren Beruf, denn wenn jeder sein eigenes Land hat, baut ja jeder auch für sich selbst und seine Familie Nahrung an. Das heißt, es würde wenig oder gar keine Märkte geben. Man würde Vieh untereinander tauschen oder sich das zumindest untereinander verkaufen. Man würde aber nicht seinen Überschuss in eine Stadt bringen, um dort es auf dem Markt anzubieten, an deren Tore der Stadt eben diese Zöllner saßen und die festgelegte Steuer auf die eingeführte Ware kassierten. Das würde es gar nicht geben. Und wenn diese dann auch noch unehrlich waren und sich damit selbst bereicherten, indem sie eben zu viel kassierten, dann kann man ganz gut verstehen, warum ein Zöllner damals so unbeliebt war. Er war viel verrufener als ein heutzutage zum Beispiel ein Autoverkäufer. Die Pharisäer beschweren sich aber nicht nur über Jesus, weil er sich mit Zöllnern abgibt, sondern auch mit Sündern, also Menschen, die ganz offensichtlich nicht dem Wort Gottes gemäß lebten. Luther übersetzt diese Aussage der Pharisäer mit, ich mag das sehr gerne, er übersetzt, dieser nimmt die Sünde an, und isst mit ihnen. In der Elberfelder finden wir manchmal auch auf, er nimmt die Sünder auf. Aber Luthers Übersetzung finde ich hier sehr, sehr schön. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus tut hier drei besondere Dinge. Erstens erweist er den Sündern eine Ehre damit, dass er ihr Gast ist. In der damaligen Zeit, aber auch heute im Orient oder in Asien, ist es nicht nur eine Ehre, wenn man von jemandem eingeladen wird, sondern es ist eine Ehre, dieser Einladung auch zu folgen. Wenn Jesus also bei einem Zöllner oder Sünder, wie wir zum Beispiel von Zachäus das lesen, zu Gast ist, dann ist das eher eine Ehre für Zachäus als für Jesus. Zweitens ist es unvorstellbar, mit diesen verrufenen Leuten zu essen. Essen war damals mehr als heute. Es war sehr intensive Gemeinschaft, Vertrautheit, lange Gespräche. Das Essen wurde ja meist nebenbei zubereitet. Das zog sich hin. Es war sehr intensive, gelebte Gemeinschaft. Da war das Essen fast eher nebensächlich. Jesus hatte also Gemeinschaft mit Menschen, die ein anderer gläubiger Jude in seiner Zeit eher meiden sollte. Und Jesus war ein Jude. Das galt also auch für ihn. Und das Dritte ist, wie Luther übersetzt, Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt die Sünder an. Und ich stelle mal eine Vermutung auf. Ich denke, die Pharisäer regen sich vor allem deshalb so sehr über Jesus auf, weil Jesus diese Leute tatsächlich annimmt. Er redet mit ihnen, er hört zu, er nimmt sich Zeit für sie, er hat Gemeinschaft mit ihnen. Ich denke, er sitzt nicht da und haut mit der Faust auf den Tisch und predigt ihnen vor, wie schlecht sie doch sind. Er hält ihnen nicht die Gebote Gottes vor, damit sie endlich mal sehen, was sie denn alles falsch machen. Er weist sie nicht zurecht, wie sie nur so gottlos und egoistisch und asozial leben können. Ich denke, er nimmt sie an. Und ich wage die Vermutung, dass genau das die Pharisäer so empört hat, dass er die Sünder annimmt, als sie noch Sünder sind. Und ich glaube, dass er ihnen Gottes Liebe vorlebt, nämlich indem er ihnen mit Liebe und Annahme begegnet und dadurch ihr Herz erreichen will. Und ich denke, das stört die Pharisäer. Jesus nimmt die Sünder an. Und um ihnen jetzt zu erklären, was hinter seinem Handeln steckt, erzählt er den Pharisäern drei Gleichnisse. Das erste Gleichnis handelt von einem Mann, der von 100 Schafen eins verliert, daraufhin 99 zurücklässt, das eine sucht, findet und zurückbringt und sich darüber so sehr freut, dass auch andere sich mitfreuen sollen. Und das zweite Gleichnis handelt von einer Frau, die 10 Münzen hat, eine verliert, ihr ganzes Haus auf den Kopf stellt, die Münze findet und vor Freuden es alle erzählt, damit sie sich mitfreuen. Und dann folgt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dieses Gleichnis ist total anders als alle Gleichnisse von Jesus, die wir in der Bibel finden. Denn es ist eine Familiengeschichte. Und Familiengeschichten waren damals total angesagt. Denn die ganze Geschichte Israels ist ja, könnte man so sagen, eine einzige Familiengeschichte. Sie beginnt mit Abraham, dessen zweiter Sohn Isaak hat ebenfalls 2 Söhne. Der jüngere Sohn Jakob hat 12 Söhne, aus denen dann die 12 Stämme, also Großfamilien Israels wurden. Also Familiengeschichten waren total angesagt, denn es war ein Teil der Identität der Leute. Und vor allem der jüngere Sohn oder jüngste Sohn war etwas Besonderes. Ihr habt es vielleicht gerade schon bemerkt. Abrahams zweiter, also jüngerer Sohn, Isaaks jüngerer Sohn, auch bei Jakob war es nicht ganz der jüngste, aber zumindest der zweitjüngste Sohn. Auch König David war der jüngste Sohn und er wurde erwählt. Daher ist man als Jude zur Zeit Jesu, wenn man eine Geschichte hört, automatisch auf der Seite des jüngeren Sohns. Denn man ist sich sicher, mit diesem wird Gott Geschichte schreiben. Das kennen wir doch alle. Und deshalb ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn so spannend, mehr noch, wenn man eben diese Hintergründe kennt. Denn hier ist der jüngere Sohn alles andere als ein Sympathieträger. Er tut nämlich etwas, was nicht nur im alten Orient undenkbar ist, auch heute wäre das eine große Farce, er fordert von seinem Vater sein Erbteil. Nach alttestamentlichem Recht
steht ihm ein Drittel des Besitzes zu, seinem älteren Bruder zwei Drittel, der muss nämlich den Hof weiterführen. Aber natürlich erst nach dem Tod seines Vaters. Das Erbteil schon zu dessen Lebzeit zu fordern, ist nicht nur eine Frechheit, sondern es bedeutet, dass man von jetzt an weder mit dem Vater noch mit der restlichen Familie irgendetwas zu tun haben möchte. Er erklärt seinen Vater also praktisch für tot und er will nun seine eigenen Wege gehen, wobei wir leider im Text auch überhaupt nichts lesen, was diese Wege denn sein werden. Will er umziehen, Ausbildung machen, eigenen Hof gründen, irgendwas? Wir haben keine Ahnung. Jeder anständige Vater würde ihm also die Leviten lesen und sich insgeheim fragen, was er in der Erziehung dieses Bengels denn falsch gemacht hat. Nicht so der Vater im Gleichnis. Der redet gar nicht. Wir lesen von ihm in dieser Situation kein einziges Wort. Er handelt. Er teilt das Erbe unter seine Söhne auf. Das bedeutet, er gibt auch dem Älteren, was ihm zusteht. Und damit ist der Vater nun sozusagen aus dem Rennen und hat sich selbst quasi für tot erklärt. Der ältere Sohn nimmt damit eigentlich den Hof und der Jüngere nimmt die Beine in die Hand. Und spätestens jetzt dürfte er endgültig alle Sympathien der Zuhörer wirklich verspielt haben. Dieser missratene Bengel, müssen die Leute gedacht haben, er wird bestimmt keine Rolle mehr in dieser Geschichte überhaupt spielen. Denn er verachtet nicht nur Vater und Familie, sondern er tut jetzt auch etwas, was für einen gottesfürchtigen Juden völlig undenkbar wäre. Er verlässt freiwillig das gelobte Land. Er lässt sich irgendwo unter den Heiden nieder. Das heißt, offensichtlich spielen auch Gott und seine Gebote, die Geschichte des Volkes Israel, die Verheißung hinter dem gelobten Land, überhaupt keine Rolle in seinem Leben. Es geht ihm offensichtlich um ein gutes Leben im Hier und Jetzt. Alles andere scheint egal. Und entsprechend sorglos geht er ja auch mit dem über Generationen hart erarbeiteten Familienvermögen um. Er wirft es zum Fenster raus. Und so kommt es, wie es kommen muss. Sein Geld ist bald alle, sein steiler Abstieg beginnt, der ja eigentlich absehbar war, von Anfang an. Das konnte nicht gut gehen. Also landet er bei den Schweinen. Tiefer kann ein Kind Israels gar nicht singen. Denn Schweine wurden ebenso gemieden wie die Zöllner. Schweine waren unreine Tiere, sie durften nicht gegessen werden, ihr Fleisch sollte nicht einmal berührt werden. Das hatte Gott selbst dem Volk so befohlen. Und derjenige, der eben noch in Saus und Braus gelebt hat, der muss nun den erbärmlichsten Job machen, den man überhaupt in der Zeit hätte haben können. Und offensichtlich wurde er auch noch so schlecht bezahlt, dass er sogar die Schweine um ihr Futter beneidet hat. Eigentlich müsste man jetzt denken, geschieht ihm recht. Ich meine, was erwartet er denn? Ich finde, Mitleid ist hier völlig unangebracht. Es geht ja hier nicht, ich sag mal, um ein tragisches Schicksal, um eine Verkettung von Umständen, sondern es sind einfach nur die Folgen eines egoistischen und überhaupt nicht vorausschauenden Lebensstils. Wer nicht hören will, weil er sich nur um sich selbst kümmert, der muss es doch fühlen. Das kann doch nicht gut gehen. Und an diesem Punkt wird das Gleichnis jetzt wirklich seltsam. Geht der jüngere Sohn jetzt wirklich in sich, also in dem Sinne, dass ihm klar wird, wie falsch sein Verhalten hier war. Überkommt ihn jetzt wirklich die große Reue? Entdeckt er nun den Wert der Familie? Hat er seine Lektion gelernt und kann er damit zu Hause wieder aufgenommen werden? Daran habe ich ehrliche Zweifel. Denn offensichtlich, wenn wir den Text schauen, vollzieht dieser Sohn hier eine völlig nüchterne Güterabwägung. Er denkt sich, den Tagelöhnern bei meinem Vater geht es besser als mir bei den Schweinen. Dann wäre es doch lohnenswert, zu meinem Vater zurückzugehen und zumindest für ihn zu arbeiten. Was für ein materialistisches Denken, total nüchtern. Was er seinem Vater angetan hat, wie er Familie oder Herkunft missachtet hat, ja selbst seine Sünden gegen Gott tauchen in diesen Überlegungen gar nicht auf, sondern erst in diesem Sprüchlein, dass er sich zurechtlegt, um beim Vater wieder zu landen. Und das zeugt doch nicht von spontaner Reue, sondern eher von einem sorgfältig vorbereiteten Plan. Vielleicht sogar mit Hintergedanken. Er kehrt zwar nach Hause zurück, aber es bleibt zumindest total unklar, ob er auch innerlich umkehrt. Wenn wir über dieses Gleichnis sprechen, oder es uns vorstellen, dann stellen wir diesen Sohn gerne als reumütig oder einsichtig dar, aber davon steht hier gar nichts. Es sind keine Emotionen irgendwie hier beschrieben. Er will zwar wieder zu seinem Vater zurückkehren, aber ob er ehrliche Absichten hat, kann man wirklich anzweifeln. Davon, dass sich wirklich etwas in ihm verändert hat, davon kann man nicht sicher ausgehen. Und damit entspricht er genau dem, was die ersten Hörer dieses Gleichnisses, die Pharisäer, wohl auch über die Zöllner und Sünder um Jesus dachten. Die kommen zwar zu Jesus, die wollen zwar anscheinend was von Gott hören, sie wollen in seiner Nähe sein, aber verändert sich dadurch auch etwas in ihrem Leben und vor allem verändert sich etwas in ihren Herzen? Sehen sie ihre Verfehlung denn wenigstens ein und werden sie durch Jesu Liebe oder Anerkennung, Annahme verändert? Da kann man sich doch nicht sicher sein. Nur Gott kann doch das Herz ansehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Was auch immer die Motive für die Rückkehr des jüngeren Sohns waren, dem Vater ist das offensichtlich total egal. Er kommt ihm entgegengelaufen und lässt ihn ja noch nicht mal sein Sprüchlein zu Ende aufsagen. Wir finden da nur den ersten Teil dessen, was er sich zurechtgelegt hat. Er rennt ihm entgegen, das ist sehr, sehr untypisch für einen Mann, einen würdevollen Mann, einen Erwachsenen, etwas älter, ehrwürdig, vielleicht auch lebenserfahren, die liefen nicht. Aber damit nicht genug. Er fällt seinem Sohn um den Hals und küsst den wahrscheinlich stinkenden Lump, der ihn kurz vorher noch für tot erklärt hatte. Solch ein Kuss war ja nur zwischen Freunden oder Verwandten üblich. Der Vater macht ihm keinerlei Vorhaltung. Stattdessen kleidet er ihn neu ein, er steckt ihm einen Siegelring an den Finger, womit der Sohn wieder als Sohn anerkannt wird. Das hat er auch schon mit dem Kuss symbolisiert. Und er ruft eine Feiergemeinschaft zusammen. Und auch diesmal, wie schon damals, als der Sohn gehen wollte, redet der Vater überhaupt kein einziges Wort mit ihm. Das heißt, von Aufarbeitung der Geschehnisse ist überhaupt keine Spur. Er vergibt ihm noch nicht einmal. Zumindest lesen wir nichts davon. Vielleicht, weil es gar nichts zu vergeben gibt. Und damit sind wir an einem kritischen Punkt in diesem Gleichnis, denn nicht nur der jüngere Sohn passt in das Bild, welches die Pharisäer über die Zöllner und Sünder haben. Auch der Vater passt in das Bild. In diesem Vater scheint Jesus das Gottesbild aufzunehmen, das die Pharisäer Jesus unterstellen. Es scheint, als würde Jesus einen Gott predigen, der sich nicht um die Sünde schert. Hauptsache, der Sünder kehrt aus irgendwelchen Gründen noch immer zu ihm zurück. Und dann heißt es, Schwamm drüber. Wen interessiert schon, was gewesen ist? Und gerade deshalb habe ich Schwierigkeiten damit, den Vater aus dem Gleichnis mit Gott gleichzusetzen. Es handelt sich hier um eine Art Karikatur, vielleicht ein verzerrtes Bild, um das, was die Pharisäer Jesus unterstellen, aber selbst nicht glauben. Die Frage ist, was ist mit Jesus? Sieht Jesus seinen himmlischen Vater so? Das Gleichnis lässt das leider offen und gerade das macht es eben umso spannender. Denn wenn man sich jetzt diesen völlig egoistischen jüngeren Sohn und den anscheinend total indifferenten, irgendwie fast gleichgültigen Vater gegenüber der Schuld des Sohnes, der sich wirklich darum gar nicht kümmert, was passiert ist, wenn man diese beiden betrachtet, dann ruhen die Sympathien doch nun eigentlich auf dem älteren Sohn. Wobei man sich schon fragen muss, wie er überhaupt so verantwortungsbewusst in dieser Familie werden konnte. Und dieser Sohn taucht jetzt erst wirklich in diesem Gleichnis auf. Der tolle Vater, der das ganze Dorf zur Party eingeladen hat, hat offensichtlich seinen älteren Sohn vergessen. Und ich finde, jetzt bekommt die immer wieder gern beschworene Fassade des liebenden Vaters aber doch gewaltige Risse. So zuvorkommend und liebevoll er mit seinem missratenen jüngeren Sprössling umgeht, so kalt und gedankenlos geht er mit dem älteren um. Ihn lässt er nicht nur die Arbeit auf dem Feld erledigen, auf ihn wartet er auch nicht. Er rennt ihm nicht entgegen. Stattdessen enterbt er ihn sogar teilweise, als er den Jüngeren wieder als Sohn einsetzt. Weil das muss ja dann wieder geteilt werden. Und außerdem lädt er ihn nicht zu der verbundenen Party ein. Als dem älteren Sohn darauf der Kragen platzt, bekommt er von seinem Vater überhaupt keine richtige Erklärung auf dessen Verhalten geliefert, sondern bekommt eine Aufforderung zu hören. Er solle doch fröhlich sein und auch feiern. Dann sein Bruder ist wieder da. Der Vater scheint sich für niemand anderen zu interessieren, als nur für diesen Bengel. Und angesichts dieser ungeheuren Ungerechtigkeit ist der Zorn des älteren Bruders jetzt zwar angebracht, allerdings manövriert er sich auch gleichzeitig in eine Sackgasse. Denn wer seinen Vater öffentlich bloßstellt, indem er sich weigert, in sein Haus zu gehen und seinen Bruder als diesen deinen Sohn bezeichnet, der kann kaum als Bewahrer der Familie auftreten. Der Vater, der sich um den älteren Sohn bis jetzt noch gar nicht richtig gekümmert hat, weil er nur auf den Jüngeren fixiert war, wird damit plötzlich zum Garanten der Familienehre oder des Familienzusammenhaltes. Jetzt möchte der ältere Bruder eigentlich die Familie auseinanderreißen, die ja gerade erst wieder zusammengefunden hat. Damit steht der ältere Sohn vor einem Dilemma, dessen Lösung das Gleichnis leider offen lässt. Entweder schluckt er seinen gerechtfertigten Zorn um des Familienzusammenhaltes willen herunter und er feiert mit, oder er tritt weiter als Bewahrer der Familienehre auf und boykottiert diese Feier. Damit reißt er dann aber die Familie auseinander, weil er sich gegen Vater und Bruder stellt. Und die ersten Hörer des Gleichnisses, die Pharisäer, stehen vor demselben Problem, wenn sie den Umgang Jesu mit den Zöllnern und Sündern kritisieren. Und das Dilemma wird noch größer, wenn wir uns die bereits erwähnten Geschwisterkonstellationen im Alten Testament anschauen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich lieber mit dem impulsiven, aber ehrlichen Esau befreunden, als mit dem berechnenden und hinterhältigen Jakob. Aber Gott hat ihn erwählt. Josefs Brüder mussten schwer arbeiten, während er in seinem bunten Rock umherstolzierte und von seiner zukünftigen Wichtigkeit fantasierte, aber Gott hat ihn erwählt. Von Davids Brüdern wissen wir nicht viel, aber sie waren alle stattliche Männer. David nicht, er war ein Junge. Aber Gott hat ihn bevorzugt. Und damit bleibt das Dilemma nicht auf die Pharisäer beschränkt, sondern betrifft auch uns. Ist Gott wirklich so wie der Vater im Gleichnis? Ist Gott wirklich so wie der Vater im Gleichnis? Ist das vielleicht auch insgeheim mein Gottesbild? Der ungerechte Vater, der seinen missratenen Kindern nicht nur alles durchgehen lässt, sondern auch eine Party für sie feiert, wenn sie zu ihm umkehren, während er die Frommen nicht nur leer ausgehen lässt, sondern nicht mal mehr ein liebes Wort für sie übrig hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin bestimmt nicht der Einzige in diesem Raum, der sich manchmal so etwas fragt. Ein Beispiel. Ein Freund von mir war jahrelang seines Lebens Rockmusiker, hatte viel Spaß in der Zeit, hatte viel Geld, Frauen, einen tollen BMW und alles ließ ihn innerlich leer. Und irgendwann fühlte er sich am Ende, hatte einen Haufen Schulden, bekehrte sich, lernte Jesus kennen. Und heute arbeitet er als Gemeindegründer in einem großen Gemeindeverband. Und ich habe mich mit 15 bekehrt. Ich habe mit 17, 18 zwar auch nicht so richtig vorbildlich gelebt, aber ich habe zumindest nie ganz das Haus des Vaters verlassen. Und ich mit meinem wenig aufregenden Leben fühle mich, wenn ich sowas höre, doch etwas, als würde ich gerade vom Feld kommen und hätte die Party verpasst. Ist Gott so? Oder ist es nur meine Angst, dass Gott so sein könnte? Denn was wäre, wenn Gott wirklich so wäre? Und meine Antwort ist dieselbe, die die Pharisäer damals wohl auch gegeben hätte. Das wäre gefährlich. Denn dann könnten wir die Moral doch vergessen. Wer von uns würde dann wie der ältere Sohn des Gleichnisses sein wollen, wenn er auch der jüngere sein könnte? Ich meine, wer von uns würde sich dann noch um den Hof kümmern und auf dem Feld arbeiten? Man könnte doch einfach das Geld verjubeln, alles zum Fenster rausschmeißen und dann zur Feier nach Hause kommen. Ich meine, dann könnte ich auch nach der Feier wieder gehen und erneut nach Hause kommen, weil die Party so toll war. Und damit finde ich, ist das Gleichnis heute für uns noch herausfordernder als für die Pharisäer damals. Vor allem, wenn wir es immer wieder als Beispiel für die Gnade Gottes heranziehen. Die Frage ist nämlich, werten wir damit nicht zwangsläufig das Sündersein auf und die Frömmigkeit ab? Verkünden wir damit nicht automatisch einen Gott, den die Sünder nicht ernst nehmen können? Und vor dem sich die Frommen ungerecht behandelt fühlen? Bei diesem Gleichnis stellen sich also dieselben Fragen wie bei einem anderen Gleichnis vom Arbeitern im Weinberg. Gott wird dort mit einem Weinbergbesitzer verglichen, der den Faulen denselben Lohn auszahlt wie den Fleißigen, nur den Fleißigen etwas früher, den Faulen etwas früher, damit die Fleißigen das Jahr noch sehen. Ich finde, wir sollten uns davor hüten, unser Gottesbild nach dem Vorbild des Vaters im Gleichnis zu formen. Und trotzdem ist es kein Ausrutscher von Jesus, sondern er macht damit etwas deutlich, was einen Grundzug in der Verkündigung Jesu darstellt. Nämlich, wenn es darauf ankommt, ist es ihm lieber, dass man Gott für zu gnädig hält als für zu gerecht. Lieber sollen sich die Frommen ein wenig zurückgesetzt fühlen als die Sünder. Lieber soll derjenige, der immer ein treuer Nachfolger war, es als ungerecht empfinden, dass wirklich jeder zu Jesus kommen darf, als dass ein Sünder nicht zu Jesus umkehren kann oder es sich nicht traut, weil es ja sonst den anderen gegenüber unfair wäre. Versteht ihr? Natürlich kann man es als ungerecht empfinden, dass ein Sünder noch auf dem Sterbebett umkehren kann und errettet wird. Aber das ist besser, als wenn ein sterbender Sünder Gott nicht um Vergebung bitten will, weil es ja sonst den anderen gegenüber unfair wäre. Es ist besser, wenn sich die Gerechten beschweren, als diejenigen, über die man sich eigentlich beschweren müsste. Und wenn es darauf ankommt, ist es Jesus lieber, dass man Gott für zu gnädig hält, als für zu gerecht. Und damit ist es ein Gottesbild, das zu Jesus passt wie kein anderes. Denn in Jesus leidet der Gerechte für den Ungerechten. In Jesus gibt der Vermögende seinen Besitz auf für den, der alles verspielt hat. In Jesus nimmt der Vater den schuldhaft in Sünde gefallenen Sohn wieder auf. Und mit all dem ist eine Zurücksetzung des Gerechten verbunden, der sich aber trotzdem freuen soll. Denn Gott ist nicht unser Hausgott. Wir können nicht über ihn verfügen. Wir können ihm nicht erklären, was gerecht und ungerecht ist. Er ist der Schöpfer des Universums. Und wer das verstanden hat, dem wird es gehen, wie es dem älteren Sohn im Gleichnis im Idealfall gehen sollte. Egal, was er über das Handeln seines Vaters denkt oder wie seine Beziehung gerade aussieht, so wird er sich doch nie vom Hof wegbewegen. Er wird nie den Hof verlassen. Im Gegensatz zum jüngeren Bruder weiß er, was er an ihm hat. Und wenn ihm etwas daran liegt, dann wird er sich lieber mit seinem Vater und mit seinem Bruder versöhnen, als die Familie im Stich zu lassen. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir, sagt der Vater. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Amen.